Das ist der Verunsicherungspodcast mit Stefan Ritter. Für alle, die auf der Suche nach einer helfenden Stimme bei Versicherungs- und Finanzthemen sind. Auch auf Instagram über Versicherungsritter. Im Podcast genannte Ideen oder Aktien stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageberatung dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Schäden oder Verluste, die aufgrund der Umsetzung seiner Gedanken entstehen. Jetzt geht's los!
Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, wo auch immer dich die Podcast-Folge erreicht. Ich freue mich, dass du hier dabei bist, denn die Folge ist relativ, also ich versuche sie relativ kurz zu fassen. Sie hat aber von der Relevanz doch eine sehr, sehr hohe Bedeutung, denn ich habe vor ein, zwei Tagen auf Instagram kurz nochmal ein Reel geteilt, wo es um das Thema der Überschwemmung geht und warum ich behaupte, dass nach wie vor 70-80% der Häuser in Deutschland leider ja unzureichend oder schlecht versichert sind. Das kommt natürlich immer auf die Situation drauf an, was das Thema Überschwemmung angeht. Also wenn dein Haus, sofern du ein Haus hast oder auch Einrichtungen, wenn das auf dem Berg oben steht und du sagst, die ganze Brühe fließt sowieso runter, ja, dann c'est la vie, dann kann es dir im Endeffekt auch wahrscheinlich egal sein. Trotzdem ist es aber wichtig, dass du das einmal hörst und auch verstehst, denn ich bin mir sicher, du kennst den einen oder anderen, der halt nicht nur wie du auf dem Berg wohnt mit Ziegen, Heu und alles, was dazugehört, sondern vielleicht doch möglicherweise einen Kellerschacht, eine Kellertreppe oder ein sehr großes Grundstück hat. Darum soll es gleich gehen. Und ich hatte letzte Woche auch noch eine Frage von einem Kunden, da haben wir über ein größeres Wertpapierportfolio gesprochen gehabt und er hat gesagt, Mensch, wie schätzt denn du aktuell so den Markt ein, weil da rappelt es ja noch gewaltig und jetzt hat sich ja doch der Markt wieder nach den Zöllen und nach dieser Panik, was da Donald Trump verursacht hat, so ein bisschen wieder reguliert und wie schätzt du denn so den Finanzmarkt ein? Von daher, diesen Impuls gebe ich dir gerne noch mit. Ja, zum Glück hat ja die nette Intro-Stimme schon gesagt, Haftungsweg ist ausgeschlossen, von daher ist das nur meine persönliche Meinung. So, der Reihe nach. Die letzten Wochen, Tage waren nicht ganz so viel mit Podcast, denn ich hatte einfach unfassbar viel um die Ohren. Der ein oder andere hat es gesehen, wir haben ganz viele neue Videos produziert, richtig toll schneiden lassen, sei es jetzt für den Newsletter, sei es für den Podcast, für die Philosophie, die ich und auch mein Team jeden Tag leben und auch schon durch meinen Vater seit 1982 geprägt ist. Also wenn du die Videos noch nicht kennst, dann schau gerne mal auf www.versicherungsritter.de und lass dich inspirieren. Dort sind 4 oder sogar mittlerweile 5 Videos versteckt und da wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß, wenn du die dann siehst und ja, dich mal inspirieren lassen kannst. War ziemlich verrückt. Ich hatte ein Studio angemietet, so ein Loftstudio für einen ganzen Tag, einfach so ein komplettes, so ein Loftgebäude, so ein altes Lagerhaus gemietet und dann haben wir da einfach mal 8 Stunden richtig rumgerippt und Spaß gehabt. Liebe Grüße Max an dich, wenn du das hörst, war auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Ergebnis oder ist ein tolles Ergebnis. So zurück jetzt nochmal zum eigentlichen Thema und zwar die Frage nach der Überschwemmung. Also grundsätzlich ist es so, dass die Elementarversicherung nach wie vor freiwillig ist. Also die Politik ist nach wie vor momentan in diesem Koalitionsvertrag, wo momentan diskutiert wird, dabei zu überlegen, ob die Elementarversicherung bei Gebäuden oder bei der Gebäudeversicherung eine Pflichtversicherung wird. Bin mal gespannt, ob das passiert oder nicht. Pflichtversicherung gab es bis 1995, war das, glaube ich. Für Feuer, zumindest mal die Landesbrandversicherung, also bei uns in Baden-Württemberg war das eine Pflichtversicherung, die gibt es aber diese Pflicht gibt es nicht mehr. Wenn dein Haus morgen abbrennt, dann muss es nicht gegen Feuer versichert sein, hast halt selber Pech dann, sodass diese Pflichtversicherung aufgehoben wurde. Und jetzt nach den immer stärker werdenden Hochwasserereignissen und diesen sehr, sehr großen Schäden meint eventuell die Politik da intervenieren zu müssen und zu sagen, hey, Elementar wird künftig Pflicht. Und auch da, ich müsste mal dann Bundeskanzler Merz eine Nachricht schicken, mache ich dann wirklich, wenn es soweit ist, weil da gibt es einen Fallstrick. Und wir reden jetzt mal ganz kurz über dieses Thema Gebäudeversicherung und Elementarschäden. Also du kannst dir das so vorstellen, die Gebäudeversicherung ist wie so ein Baukastensystem, wie so ein Regalsystem. Du kannst einfach reinlegen, was du versichern möchtest und dann machst du halt das Regal wieder zu. Oder wie so Lego. Ja, du baust dir deinen Versicherungsschutz so nach dem Motto im besten Fall mit einem Berater do it yourself zusammen. Und im Grund kennt jeder bei der Gebäudeversicherung Feuer, Sturm, Hagel und Leitungswasserschäden. Also das ist jetzt Pillepalle, das ist jetzt nichts Großes, das hat jeder bestimmt auch schon mal gehört. Das ist so der Standard, wie man Häuser versichert und besser gesagt absichert. Und darüber hinaus gibt es noch Bausteine wie beispielsweise Elementarschäden, die du versichern kannst. Und Elementarschäden sind dann zusätzliche Gefahren hinzukommen zu eben dem Risiko Feuer oder Sturm, Hagel oder Leitungswasser. Also das sind zusätzliche Risiken, die eben passieren, eintreten können. Jetzt kommt die Preisfrage. Ja, Stefan, welche denn? Und eines der gängigsten Risiken ist eben das Risiko einer Überschwemmung. Also wenn ich von Elementar oder wenn ein Berater von Elementarschäden spricht, dann handelt es sich hierbei immer um A, Überschwemmung, B, Rückstau, C, Schneedruck, das wird nur kurz lustig, Schneedruck, dann kommt jetzt noch Vulkanausbruch, Erdbeben und auch Erdsenkung. Also das sind die Themen, die in den Elementarschäden mitversichert sind. Sodass, wenn wir beispielsweise ein Erdbeben hätten, dass dann Versicherungsschutz besteht. So, komme ich gleich nochmal auf Erdbeben kurz drauf zu sprechen. Erdsenkung, Erdrutsch, Vulkanausbruch so, oder machen wir noch gleich besser, denn Vulkanausbruch ist einfacher. Genau, also wenn sich eines dieser Risiken verwirklicht oder eintritt und dabei dein Gebäude einen Schaden bekommt, dann bekommst du Geld von der Versicherung zur Reparatur zum Neuwert. So, nochmal, also Überschwemmung, Rückstau, Vulkanausbruch, Lawine, Schneedruck, Erdsenkung, Erdrutsch, das sind genau die Knackpunkte. Jetzt ist die Frage, wann liegt denn jetzt ein Vulkanausbruch vor? Also angenommen, du hättest Gran Canaria, nee, Quatsch, Gran Canaria, da gibt es gar keinen Vulkan mehr. Hier, da gab es doch irgendwo einer, der Vesuv, war das der Vesuv? Ich weiß es nicht. Ach, Allgemeinbildung ist gerade echt im Keller. Spielt aber keine Rolle. Lange Rede, kurzer Sinn. Wann ist ein Vulkan, also wann liegt ein Vulkanausbruch vor? Definitionsbedingt vermutlich dann, habe jetzt nicht nachgelesen, vermutlich dann, wenn heißes Lava oder heißes Gestein natürlich feuerartig aus dem Vulkan ausbricht und ausgespuckt wird. So, dann ist der ausgebrochen. Also optisch ist das relativ einfach zu erklären, wenn er halt explodiert. Schneedruck ist auch relativ einfach erklärt, weil Schneedruck liegt meistens auf dem Dach. Ja, klar, auf der Straße auch, aber bei Schneedruck geht es darum, wenn beispielsweise dann das Dach einbricht, also gehen wir mal von 2-3 Meter hohem Schnee aus, auf dem Dach, der wird natürlich, wenn er nass ist, extrem schwer und dadurch kann ein altes Dach durchaus instabil sein und dann auch mal die Decke einbrechen und dann reden wir von Schneedruck, ne? Also der Schnee hat Druck ausgelöst auf die Gebäudekonstruktion, auf das Dach und es bricht ein, auch relativ einfach so. Und jetzt gibt's aber eine Besonderheit, eben dieses Thema mit der Überschwemmung. Wann liegt denn eine Überschwemmung vor? Und das ist genau der Knackpunkt, warum ich gerade noch mal kurz erklärt habe, wann ein Vulkanausbruch ist und wann Schneedruck und Schneedruck ist, weil die Frage mit, wann ist denn eine Überschwemmung, die ist halt nicht so ganz trivial beantwortet. Und in den Bedingungen ist es so, und das bitte ich dich wirklich zu klären, wenn du, ich rede ja gleich drüber, wann du betroffen bist, aber wenn du das ein oder andere Risiko gleich siehst, dass du das mit deiner Gebäudeabsicherung oder mit deinem Berater nochmal klärst. Denn eine Überschwemmung liegt bedingungsgemäß, also bedingungsgemäß heißt, so wie es in den Verträgen drinsteht von der Versicherung, dann vor, wenn du mindestens 50% vom Grundstück überschwemmt hast. Nochmal, eine Überschwemmung liegt dann vor, wenn mindestens 50% vom Grundstück überschwemmt sind. Jetzt kann es folgendes Szenario geben. Dein Grundstück ist vielleicht ländlicher Raum, schon durchaus älter und relativ groß. So. Mit groß meine ich in dem Fall lang, also weit nach hinten. Oftmals war es ja so, dass vorne die Häuser standen und hinten war ja mindestens nochmal genauso groß der Bauplatz nach hinten, wo dann auch noch Gemüse und Garten und Hühner und alles war. Und der Knackpunkt ist, wenn dein Haus vorne steht, direkt an der Straße und es kommt zu einer Überschwemmung, was Wasser auf dein Grundstück eintreten lässt und dann unter Umständen dein Haus absäuft und das Grundstück hinten raus so lange ist, dass wir mal unterstellen, wir dritteln das mal, also ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel und wir sagen, dein Haus steht im vorderen Drittel, also im ersten Drittel, ganz vorne. Und nur das erste Drittel vom Grundstück ist in dem Fall, in unserem Beispiel, überschwemmt. Dann säuft dein Haus ab, aber du hast per Bedingung noch keine Überschwemmung von deinem Grundstück. Weil wenn nur das erste Drittel absäuft, überschwemmt ist, dann sind das 33%. Also ein Drittel ist 33% für die, die es nicht wussten. Und dann hast du ein Problem und dieses Problem heißt kein Versicherungsschutz, weil der Gutachter wird kommen und wird sagen, du hast zwar Wasser im Gebäude und die Ursache ist auch Überschwemmung, aber dein Grundstück ist ja gar nicht bis hinten zu 50% betroffen. Also wir brauchen ja mindestens 50% oder mehr sogar. Kritisch, dann kriegst du kein Geld. So, und dann reden wir gar nicht von einer Überschwemmung, sondern dann reden wir, also die Versicherungsmenschen, von einer Teilüberschwemmung. Und wenn du dazugehörst, dass du ein extrem großes, langes Grundstück hast, dann empfehle ich dir wärmstens, dass du das Thema Teilüberschwemmung mal bei dir berechnen und dir ein Angebot machen lässt, damit du da künftig abgesichert bist. Die zweite Seite der Medaille ist allerdings, dass wenn es zu einer Überschwemmung kommt, häufig, nicht immer, aber häufig auch ein Rückstau vorliegt. Also wir hatten eine Situation bei einem Kunden, da war es tatsächlich so, der hatte die Teilüberschwemmung nicht versichert, der war lange Jahre immer beratungsresistent, hat gesagt, nee, das bleibt alles so, wie das ist. Und dann ist es auch okay für mich, ja, bin ja schmerzbefrei, wenn der halt 100.000 Euro Schaden hat und der hat mir vorher gesagt, das soll so bleiben, das ist mir dann auch echt egal, weil er wollte es ja so. Und der Knackpunkt ist, der hatte ein sehr, sehr langes Grundstück. Und da war die, ich meine, also wir waren trotzdem bei 60%, ja, aber angenommen, wir wären bei 40% gewesen, wo das Wasser das Grundstück betroffen hat, dann läge in dieser Situation keine Überschwemmung vor, dann würde er kein Geld kriegen. So, und jetzt, wie gesagt, die zweite Seite der Medaille ist folgende. Es war so viel Wasser im Spiel, dass das Wasser durch Rückstau aus der Kanalisation ausgetreten ist und auch noch rumgeschwommen ist dort im Keller. Und jetzt kann man sagen, dann habe ich ja sogar den Rückstau, der mitversichert ist. Und somit ist dann dieses Risiko mit der Überschwemmung gar nicht mehr in Anführungszeichen so groß gewesen, weil das Hauptthema war dann der Rückstau. Und weil Rückstau mitversichert ist in den Elementarschäden, war uns dann in dem Fall auch das Thema Überschwemmung egal, weil dann sind wir über das, also wir hatten beides. Wir hatten sowohl die Überschwemmung als auch den Rückstau und damit hat er in beiden Fällen Geld gekriegt. Aber jetzt lass mal folgende Situation sein. Der hat ein Rückstauventil im Keller, dreht das Rückstauventil zu, klopft sich stolz wie so ein Gorilla auf die Brust und sagt, hier, ich habe eine Rückstauklappe und ich habe die manuell zugedreht. Es konnte gar nicht zu einem Rückstau kommen und das sagt er stolz, während er nicht weiß, dass die Überschwemmung nur bei 40% liegt bei seinem Grundstück und damit Überschwemmung nicht vorliegt und dann kein Geld kriegt. Also in dem Fall muss man sagen, besser dann die Rückstauklappe auflassen und die Brühe raus, so nach dem Motto. Also ist natürlich jetzt nur bedingt, was ich sage. Im besten Fall machst du trotzdem zu, weil den Schaden willst du trotzdem nicht haben, wenn die Scheiße im Haus schwimmt. Aber trotzdem, das ist eben dann tatsächlich das Detail, diese Teilüberschwemmung, die mitversichert sein muss, sollte, im besten Fall, wenn du ein großes Grundstück hast. Und zudem gibt es auch noch ein weiteres Risiko, was das Thema Überschwemmung betrifft. Nämlich folgendes. Angenommen, du hast, sagen wir mal, große Dachterrasse und oder Kellertreppe, genau das gleiche. Kellertreppe, Kellerabgang, Kellerschächte, große Dachterrasse. Und dieser Starkregen, der kommt ja manchmal so schräg rein, hilft dir auch die Überdachung da nix. Und dieses Wasser sammelt sich auf dem Balkon oder im Kellerschacht oder auf der Kellertreppe. Und dieses Wasser steigt an und irgendwann drückt es so stark gegen dein Gebäude, also im Falle der Dachterrasse dann die Balkontür oder im Keller die Kellertür oder im Kellerschacht das Kellerschachtfenster. Und da drückt so stark das Wasser rein, weil es sich ja dort sammelt, dass irgendwann beispielsweise die Dichtungsgummis nicht mehr so gut sind, nicht mehr dicht halten und dann dringt Wasser in dein Gebäude ein. Wenn es wenig ist, ist es wenig. Wenn es viel ist, ist halt blöd, weil wenn du dann noch einen schönen Parkettboden hast, sickert halt unter den Parkett, der quillt auf und dann hast du noch einen Schaden von 10.000 Euro von einem Parkettboden trocknen und auch schleifen lassen. Und dann kommt wieder der Gutachter und sagt, ja, hatten wir hier eine Überschwemmung? Und dann sagst du, nö, hatten wir nicht, weil Wasser war nur, Beispiel, im Kellerschacht, in der Kellertreppe oder ist über die Dachterrasse, den Balkon oder die Terrasse eingedrungen. Weil da hat sich halt viel Wasser gesammelt und leider war unser Abfluss verstopft, weil es war Spätjahr und im Siphon unten war dummerweise Laub. So, dann hast du auch wieder Wasser im Gebäude, aber das Gebäude war ja nicht zu mindestens 50% überschwemmt. Und im blödsten Fall hast du einen Schaden mit 10.000 Euro beim Parkettboden als Beispiel. Man kann es im Parkett fortschmeißen und du kriegst ja trotzdem kein Geld. So. Und deshalb zusätzlich zu diesem Thema Überschwemmung, Teilüberschwemmung, ist wichtig, dass wenn, das ist jetzt wichtig, wenn du dieses Risiko hast mit Kellerschacht, Kellertreppe und du sagst, ja, da kann durchaus was passieren, dass du auch eindringendes Oberflächenwasser mitversicherst. Und das meint eben genau dieses Wasser, von dem ich gerade gesprochen habe, was über die Oberfläche eintreten kann ins Gebäude über Fenster oder auch Türen. Denn nur dann bekommst du auch hier Geld. Also Überschwemmung ist so okay, ja, diesen Begriff so zu verwenden. Es ist aber aufgrund der Starkregensituation nicht mehr ganz so einfach zu bewerten wie die letzten 30 Jahre. Warum ist das so? Das liegt auch nicht daran, dass die Versicherungen böse sind, sondern es liegt einfach daran, dass in der Vergangenheit, da hatten wir noch nicht so einen großen Klimawandel, da hat es, ich sag mal, 2 Wochen geregnet als Beispiel. War einfach Schlechtwetterphase. Und heutzutage ist es ja so, dass innerhalb von 2 Stunden teilweise so viel Wasser runterkommt vom Himmel, wie sonst halt in 2 Wochen abgeregnet ist. Und dann ist doch ganz klar, dass diese Wassermengen irgendwo hin müssen. Und das gab es bis in den letzten 5, 6, 7 Jahren nicht so in dem Ausmaß. Natürlich irgendwo Thailand, Monsunregen, ja, aber hier bei uns in der Region, Deutschland etc. Das heißt, diese Starkregenereignisse nehmen zu und entsprechend muss man halt dann neue Vorkehrungen treffen, die du im blödsten Fall halt dann selbst treffen musst. Und es hilft, kommt halt auch keiner und klingelt an der Tür und erklärt dir das. Ja, außer du hast einen guten Berater, der dich da häufig drauf hinweist. Aber das ist wichtig zu wissen. Also Teilüberschwemmung und eindringendes Oberflächenwasser, das solltest du definitiv mal auf dem Radar haben und selbst prüfen, ob es das gibt. Und das ist ja auch der Grund, warum ich immer wieder sage, du musst selber wissen, was für dich wichtig ist. Ich habe auch schon bestimmt 20, 25, 30 Kunden gehabt, die haben gesagt, ah, wir lassen das gerne mal alles so, wie es ist. Also diese Teilüberschwemmung und das Starkregenrisiko für Fenstertüren, das habe ich bei mir nicht. Ja, ich will ja nicht extra als 100 Euro zahlen im Jahr für die mögliche Situation, dass eventuell ein Schaden von 10, 20, 30, 50.000 Euro entsteht, weil ich bin mir sicher, das wird bei mir nicht passieren. Und dann ist das doch okay. Ja, wenn der Kunde das weiß oder wenn du das weißt und dich bewusst dagegen entscheidest, dann ist doch alles in Ordnung. Dumm ist nur, wenn du denkst, du bist abgesichert und dann kommt ein Gutachter im Ernstfall und sagt dann so, aber auf dem Gerümpel hier bleibst du sitzen und Geld bekommst du auch nicht. Ja, und dieses Thema Teilüberschwemmung, weil ich gerade Gerümpel gesagt habe, Teilüberschwemmung und eindringendes Oberflächenwasser, das solltest du natürlich, wenn das für dich ein Thema ist, nicht nur in der Gebäudeversicherung klären, sondern auch in der Hausrat, weil durch so einen Schaden geht nicht nur das Gebäude kaputt, sondern im blödsten Fall, wenn du im Keller Einrichtung hast, natürlich auch deine ganze Einrichtung oder auch wenn es die Dachterrasse ist, dann dein Wohnbereich. Also da gehen ja auch die Dinge kaputt, die dort, wie gesagt, gelagert sind oder was heißt gelagert, die du halt zum Leben nutzt. So. Also Hausrat und Gebäude, beides dann in dem Fall gleich zu betrachten. So, ich hoffe, das hilft dir. Warum sagt's den meisten keiner? Das war die Frage im Reel. Und ich glaube, es sagt einfach deshalb oft niemand irgendetwas, weil die meisten das selber so in der Form erstens nicht kapieren und zweitens vermutlich nicht die Zeit nehmen und auch nicht die Zeit haben, da groß drüber zu sprechen, weil der Alltag einfach schon so viel Arbeit mit sich bringt. Aber am Endeffekt bist du der Leidtragende und genau deshalb gibt's diesen Podcast, damit du einfach Hilfe zur Selbsthilfe betreiben kannst, wenn du nicht Kunde bei uns bist, weil sonst wirst du ja relativ oft von uns kontaktiert und bekommst einen Impuls und so. Genau, also deshalb ist es wichtig, das zu verstehen und auch bitte weiterzuleiten an Freunde und Bekannte, weil denen wird halt sonst auch nicht geholfen, so. Also ganz wichtig, Teilüberschwemmung und eindringendes Oberflächenwasser klären, wenn Risiko vorhanden. So, und jetzt kleiner Abschluss noch. Ich hatte, wie gesagt, letzte Woche noch die Frage von einem Kunden, der gesagt hat, hier, wie schätzt du denn aktuell den Markt ein? Deshalb gerne noch so 2, 3 Punkte, wie ich mich momentan verhalte in der aktuellen Situation. Ich halte nach wie vor die ganze Kiste mit Amerika und dem Kapitalmarkt noch so ein bisschen auf wackeligen Knien, also so empfinde ich das. Momentan ist es so, dass so ist auch die Artikel, die ich lese, die Angst vor einer möglichen Rezession immer noch relativ groß oder sagen wir mal, die ist immer noch da, weil im Endeffekt, was Trump momentan treibt, ist sowieso wildes Karussell. Die Kurse an den Kapitalmärkten springen. Das ist teilweise, wird dann Tweet abgesetzt auf Twitter oder X, wie es jetzt heißt. Und das beeinflusst dann so heftig den Kapitalmarkt, dass da teilweise 3, 4, 5 Prozentpunkte von den großen Indizes, also sei es der S&P 500 oder der Nasdaq, die Indizes aus den amerikanischen Märkten, so krass springen, weil ihm halt nachts irgendwie ein Furz quer drückt, sage ich vorsichtig, oder ihn nervt irgendwas und bumm. Das hat so einen heftigen Einfluss dann auf den Kapitalmarkt, dass das sehr, sehr volatil und schwankend aktuell ist. Aber das wird uns vermutlich die nächsten 4 Jahre so begleiten, weil wir werden vermutlich Donald Trump nicht verändern. So, darüber hinaus steigt der Markt aber trotzdem gerade. Also der nähert sich ja der ganzen Situation oder der Sache wieder dem Kurs vor diesen Panikverkäufen mit Zöllen. Und ich glaube, das ist eher Hoffnung, die da eingepreist ist. Hoffnung, dass sich das alles wieder beruhigt und vermutlich auch eher Privatanleger anstatt den Institutionen, die da vermutlich sich wieder groß einkaufen. Denn, ich schaue mir ja gerade mal noch kurz einen Artikel auf, nebenher. Folgende Gedanken habe ich aktuell, das ist so ein bisschen, was mir im Kopf rumspukt. Erstens, ich habe gesehen, oder auch du kannst das sehen, dass der Goldpreis immens gestiegen ist. Ja, ich gebe mal neu, Goldpreis, so, zack. Also der ist so rasant gestiegen, der Goldpreis steht jetzt hier bei rund 3000 Dollar, US-Dollar. Das ist so heftig und oft nutzen Institutionen den Goldpreis, oder grundsätzlich nicht den Goldpreis, sorry, die nutzen Gold als Anlageklasse, um einfach das Kapital im sicheren Hafen, was oftmals Gold nachgesagt wird, ich behaupte jetzt nicht, dass Gold eine renditestarke Anlage ist, sondern es geht einfach nur darum, das Kapital sicher zu parken, dann wird das Kapital aus dem Kapitalmarkt gezogen und in alternative Anlagenklassen angelegt, wenn eben das Chance-Risiko-Verhältnis nicht mehr passt am Kapitalmarkt, also das Risiko ist zu groß, eben habe ich es gerade gesagt mit Donald Trump und den Tweets und Kurssprünge etc. Und dann wird es beispielsweise in Gold geparkt. Das ist aus meiner Sicht ein Grund, warum der Goldpreis so krass gestiegen ist, weil einfach viele große Volumina eingeparkt wurden in Gold durch institutionelle Anleger unter anderem. So, also ich mache es momentan so, dass ich mir stark den Goldpreis anschaue und einfach mal gucke, wann hier wieder der Goldpreis fällt, weil das für mich ein Indiz dafür ist, dass große Institutionen Gold wieder abstoßen, unter anderem dann wieder Teilkäufe oder sich auch Investitionen leisten im Kapitalmarkt. So, also der Goldpreis ist für mich gerade sehr, sehr interessant, den gucke ich mir an, aber nicht, weil ich in Gold investiere, sondern einfach, weil das für mich ein Indiz dafür ist, was gerade so am Markt passiert und ob die Institutionen dort Geld parken oder nicht. Das ist mal so grundsätzlich mal eine Sache. Der zweite Punkt ist, wenn du einen Sparplan hast und sowieso langfristig sparst, dann kann dir alles, was ich jetzt die letzten 2, 3 Minuten gesagt habe, komplett egal sein, weil auf lange Sicht, egal ob jetzt Donald Trump die nächsten 4 Jahre da ist oder vielleicht auch 8, aber ich glaube nicht, dann ganz ehrlich ist das, was sind 4 Jahre bei 30? So, also wenn du für deine Rente vorsorgst oder Vermögen aufbaust die nächsten 30 Jahre, dann wirst du geklettert mit Sicherheit trotzdem 7% Rendite pro Jahr machen, egal was jetzt in diesen 4 Jahren ist. Also das ist viel Finanzpornografie, die da durchgezogen wird, also einfach liegen lassen und missachten. Meine Welt ist nur die, dass ich ja sehr, sehr aktiv auch am Kapitalmarkt auch unter anderem trade und Einzelaktien halte und Swing Trades mache. Also das heißt, ich nehme Rendite mit bei Unternehmen, wo ich sage, hier, wir haben jetzt gerade eine schöne Aufschwungphase und stoße die dann aber auch relativ zeitnah dann wieder ab, wenn ich denke, hier die Leine reißt. Und so ist aktuell einfach die Einschätzung. Und da war die Frage nochmal, was mache ich denn jetzt mit meinem Kapital kurzfristig? Da ging es um kurzfristige Anlagezeiträume oder mittelfristig, nächsten 2, 3 Jahre. Und deshalb halte ich nach wie vor extrem viel Cash. Also das heißt, ich bin überhaupt nicht voll zu 100% am Kapitalmarkt investiert, ganz im Gegenteil. Also ich halte für mich momentan eine Cashquote von 50% von meinem Portfolio, weil mir das einfach viel zu heiß ist. So, und Kapitalschutz steht für mich gerade an allererster Stelle. Und deshalb macht das so definitiv Sinn. Nochmal, wenn du mittelfristig, sagen wir mal 7, 8, 9, 10 Jahre sowieso das Kapital noch hältst, dann ja, also da brauchst du jetzt wegen eine 6 Monate irgendwie rechts oder links abbiegen, ist empfinde ich als nicht notwendig, sondern dann lässt du einfach die Finger davon und dann wird sich der Markt schon entsprechend regulieren. Genau, und nochmal, wenn es langfristig ist, dann ist sowieso wurscht. Aber wenn du hier sechsmonatige Fristen hast oder du hast das Ziel von in 6 bis 7 oder in 10, 12, 13, 14 Monaten, musst du da was machen, dann muss die Strategie wieder eine andere sein. So, also nochmal zurück zum Thema. Goldpreis ist für mich deshalb interessant, weil die Institutionen da momentan, so bewerte ich das, Kapital parken und entsprechend kann man dem dann entsprechend ein bisschen nachschauen und prüfen auch, wie sich der entsprechend verhält. So, jetzt habe ich dreimal entsprechend gesagt, jetzt sage ich es nicht mehr. So, und zusätzlich, und das ist noch eine andere Benchmark für mich, ist immer noch dieses Risiko von Rezession. Also haben wir wirklich eine Rezession, die in möglicherweise in Amerika kommt oder nicht? Und jetzt habe ich einen Artikel gefunden, den finde ich ziemlich spannend. Und nämlich ist es die Umsatzmeldung von McDonald's. Jetzt sagst du, was hat jetzt McDonald's mit Rezession zu tun? Wenn es blöd läuft, relativ viel. Denn McDonald's hat vor kurzem die Zahlen gemeldet, also die Umsatzzahlen und die sogenannten Earnings, also alle 3 Monate wird ja pro Quartal dann werden die Earnings verkündet. Also das heißt, man sagt, wie rentabel war das Unternehmen und wie sind die Umsätze. Und was heftig ist, dass McDonald's geschrieben hat, dass, ich suche das gerade mal schnell, hier, bin hier gerade bei ntg24.de, da habe ich den Artikel gefunden. Hier. Jene sorgt vor allem bei US-Verbrauchern für tiefe Verunsicherungen, was sich in einer nochmals schwächeren Konsumstimmung bemerkbar macht. Dadurch bedingt gingen die Umsätze von McDonald's im letzten Quartal in den USA um 3,6% zurück. Laut Financial Times handelt es sich um den stärksten Rückgang seit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020. Allerdings sind heute sämtliche Filialen geöffnet und die Kundschaft muss für einen Besuch nicht einmal eine Maske tragen. Und das finde ich ziemlich spannend, was in Amerika diesbezüglich das aussagt, weil McDonald's ist ja so, ach komm, was machen wir jetzt? Komm, wir gehen zu McDonald's und schieben uns einfach nochmal einen Cheeseburger rein. Und wenn in Amerika die Umsätze bei McDonald's 3,6% zurückgehen, dann finde ich das schon ziemlich happig. Es geht hier nicht um den Gewinn, ja, dass man Investitionen gemacht hat und Gewinn reduziert sich, sondern es geht um den Umsatz, also wirklich um die Einnahmen vor Kosten. Und wenn die knapp 4% zurückgehen und das so krass ist wie in Corona, obwohl alle Filialen offen sind und obwohl jeder sich einen Cheeseburger ohne Maske kaufen kann, dann stellt sich mir die Frage, was passiert da gerade bei McDonald's? Also entweder machen die weniger Marketing, sodass alle jetzt zu Burger King gehen, These, oder Alternative 2, die Leute haben einfach das Geld nicht mehr in Amerika so locker sitzen, um das halt einfach mal so schnell auszugeben. Und dann wird's kritisch, weil dann wäre schon wieder, das wäre so für mich ein Indiz, dass es doch vielleicht nochmal eine Rezession gibt und dass es da doch nochmal drüben richtig rappelt, wenn das nicht nur bei McDonald's so ist, sondern bei vielen weiteren Unternehmen und einfach die Konsumlaune nicht mehr so gut ist, dann wäre da doch nochmal ein größeres Risiko, dass es da zu einer Rezession kommen kann. Und dann wird's spannend, was dann wiederum die Notenbank in Amerika anstellt, was sich wieder unmittelbar auf den Aktienkurs von allen amerikanischen Unternehmen und auch vermutlich ja durch die Lieferketten die auf die Welt auswirkt. Also insofern muss man sagen, das finde ich gerade immer noch so ein bisschen spannend. Und das sind jetzt so 2 Gründe gewesen. Also einerseits Goldpreis steigt oder ist sehr stark gestiegen, was ein Indiz dafür ist, dass dort viel Kapital geparkt wird gerade. Zweitens, Unternehmen wie McDonald's haben Umsatzrückgänge, obwohl es eigentlich gar nicht so sein sollte, dürfte und schon gar nicht wie zuletzt so schlimm wie 2020 bei Corona. Und dritter Punkt, und das ist halt auch noch so eine Sache, wo ich sage, man weiß halt nicht, wie Donald Trump noch reagiert mit seinen Zöllen, weil wir haben hier momentan nur eine Zollpause, ne? Also die sind ja nicht vom Tisch, also die 90-Tage-Pause ist ja eingetreten und da muss man natürlich noch immer gucken, nach diesen 90 Tagen, nach diesen 3 Monaten, was passiert denn dann? Also fällt ihm ein Tag vorher ein, morgen läuft ja die Frist ab, naja, dann lassen wir mal doch alles gerne so aktivieren. Also das ist alles so große Unsicherheit und deshalb steht für mich nach wie vor Kapitalschutz an erster Stelle und deshalb halte ich auch momentan noch relativ viel Cash-Geldquote, weil es mir einfach ein zu hohes Risiko ist. Also dieses Chance-Risiko-Verhältnis ist für mich gerade Risiko überwiegt vor Chance und deshalb lasse ich da momentan von einzelnen Positionen stärker den Finger. Aber nochmal, wenn du länger investierst, dann kann dir das im Endeffekt egal sein, weil ja, besser bist du grundsätzlich am Markt investiert, bevor du dann Chancen verpasst, wenn wir jetzt hier um eine Anlage reden von deiner Sparquote 100, 200 Euro im Monat für die nächsten 30 Jahre. So. Aber wenn du größere Summen bewegst, dann sollte das definitiv Anlass zum drüber nachdenken sein. So, also soweit noch die aktuelle Einschätzung zum Markt von mir, von einfach mal so kurz aus dem Kopf raus. Und dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir weiter im Austausch bleiben. Ich hoffe, du leitest die Podcast-Folge gerne, wie gesagt, weiter an deine Freunde und Bekannte, insbesondere wegen dem Thema der Überschwemmung, weil nochmal, das wissen viele nicht. Und wenn die Regierung wirklich im Koalitionsvertrag sagt, ja, wir bringen die, ich springe nochmal zum Thema zurück, wir bringen die Überschwemmung als Pflichtversicherung mit rein oder als sogenanntes Opting-out, 1, 2, 3, Opting-out, also dass der Kunde aktiv sich dagegen entscheiden muss, wäre ja auch okay. Dann wäre nochmal ganz wichtig zu klären, aber das ist ein politisches Thema, zu klären, reden wir dann wirklich nur von Überschwemmung oder auch von Teilüberschwemmung. Weil wenn wir es da machen, dann finde ich, müssen wir es schon richtig machen. Vielleicht habe ich ja hier einen Zuhörer, der politisch einen sehr guten Weg hat zu den Regierungsparteien und kann mir da mal einen Kontakt herstellen. Ansonsten melde dich dafür bitte gerne. So, in diesem Sinne, bei mir geht's jetzt wieder weiter im Alltag. Wenn du noch mehr Einblicke möchtest, dann schau gerne auf den Versicherungsritter-Kanal auf Instagram. Dann findest du da noch tägliche Tipps, Tricks oder kannst mir auch jederzeit gerne deine Fragen dort stellen. Da freue ich mich immer auf Interaktion und Austausch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir eine tolle Woche oder ein tolles Wochenende, je nachdem, wann du es hörst. Und dann mach es gut. Tschüss.